Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Heute habe ich eine ganz besondere Folge, nämlich ein Panel mit drei Gästen, aufgenommen auf der Veranstaltung Hinterland of Things. Die fand Anfang Juni in Bielefeld statt. 2500 Gäste, Markt und Mittelstand ist Medienpartner. Hauptsächlich geht es hier darum, Startups und den Mittelstand zusammenzubringen mit allen Facetten. Und da durfte ich auf der großen Bühne stehen und diese drei Menschen zusammenbringen und interviewen. Und zwar zwei geschäftsführende Gesellschafterinnen, das hat man ja auch nicht so oft, nämlich Nachfolgerinnen. Und zwar Eva Kempf, die das bei Henkelhausen macht, und Alexandra Kohlmann, die das bei der Rowe Group macht. Dazu Karim Saleh, er ist Co-Founder von Sarian. Ein sehr spannendes Startup mit Sitz in Zürich. Darüber erzählen die drei jetzt aber mehr und vor allen Dingen, was das auch mit Nachhaltigkeit und Transformation zu tun hat. Ich muss sagen, das war ein sehr launiges Panel, das wir gerne noch viel, viel länger gemacht hätten, aber die rund 20 Minuten, die hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei. Und ich begrüße jetzt auf der Bühne zwei geschäftsführende Gesellschafterinnen, nämlich Eva Kempf von Henkelhausen, Alexandra Kohlmann von Rowe und dazu noch Karim Saleh von Sarian. Herzlich willkommen! So, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr alle da sind. Zur Info, wir nehmen auch für einen Podcast auf. Deswegen würde ich kurz mal der Reihenfolge bitten, Eva, dich noch mal kurz vorzustellen. Was machst du und wie bist du da hingekommen? Ganz kurz.
Ja, sehr gerne. Eva Kempf, mein Name. Ich bin vom Hintergrund her Betriebswirtin, bin jetzt mittlerweile geschäftsführende Gesellschafterin bei der Henkelhausen-Gruppe, sind ein Maschinenbauer, Maschinen- und Anlagenbauer, klassischer Mittelstand, und ich bin jetzt in der zweiten Generation, habe von meinem Vater übernommen und führe das Unternehmen jetzt eben weiter, und wir sind mitten in der Transformation, also viele Themen, die wir eben anstoßen, und ja, freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ich mich auch. Alexandra.
Ja, Alexandra Kohlmann, mein Name. Ich bin auch eine Nachfolgerin bei uns im Familienunternehmen. Wir produzieren Schmierstoffe am Standort in Worms. Ich persönlich habe an der TUM Technologie und Management orientierte BWL studiert, danach promoviert zum Thema Nachfolge in Familienunternehmen. Sag immer so ein bisschen scherzhaft, ich habe für meinen eigenen Ernstfall geprobt und bin 2016 ins Unternehmen eingestiegen und dann im letzten Jahr von meinem Vater dann übernommen, weil als er operativ raus ist.
Karim.
Cool. Ich bin einer der Mitgründer und CEO von Sarian, ein ETH-AI-Startup aus Zürich.
Ja. Lange Anreise gehabt, danke auch dafür. Kleine schnelle Einstiegsfrage, bevor wir tiefer reingehen in eure Themen. Wenn Deutschland ein Tier wäre, welches wäre es, wenn es ganz konkret um das Thema nachhaltige Transformation von Unternehmen geht? Eva.
Also ich würde sagen, ich denke an den Elefanten, ich bin immer gerne in Afrika unterwegs, weil ich finde, Deutschland ist sehr groß, wir sind eine große Volkswirtschaft und haben auch eine gewisse Relevanz, wir sind aber trotzdem an manchen Stellen so ein bisschen träge, und das zeigt für mich auch so ein bisschen der Elefant in dem Bild. Trotzdem sind Elefanten sehr, sehr kluge Tiere, und ich glaube, wir haben ganz, ganz viele tolle, kluge Menschen hier in Deutschland, die wir eben mehr nutzen müssen und mehr in Aktion bringen müssen. Und ich könnte mir das Bild so ein bisschen vorstellen wie so ein Elefant, der in so einem Gehege irgendwie gefesselt ist. So ein bisschen die Bürokratie und die rechtliche Struktur in Deutschland. Und wir brauchen einfach ein bisschen mehr Freiheit, um dem Elefanten da auch mehr Spielraum zu geben.
Alexandra,
ich muss gerade an den Elefanten in Scheiben schneiden denken. Ich habe mir überlegt, es ist ein Frosch. Weil ich finde, dass wir vielleicht manchmal aus dem Quark kommen müssen. Und weil ich auch bei Transformation daran dachte, dass man einen Frosch ja küssen kann, und dann verwandelt er sich. Und ein bisschen Glamour und braucht vielleicht Deutschland auch wieder.
Okay. So, jetzt kommt noch der Prinz beim Frosch. Nein, das ist ja kein Tier.
Ich glaube, ein passendes Tier wäre das Nilpferd. Von draußen sieht es ein bisschen träge und langsam aus, aber wenn es so in Schwung kommt, kannst du richtig schnell und stark sein.
Okay, gute Analogien auf jeden Fall. Das macht Hoffnung. Aber ich würde noch mal fragen, damit wir über Unternehmen auch noch ein bisschen mehr erleben, über die Art, wie ihr transformiert, mit Nachhaltigkeit umgeht. Ich glaube, das kann man kaum trennen. Was steckt hinter Rowe diesbezüglich?
Naja, also unsere Branche haftet ja auch erstmal so ein bisschen ein schmuddeliges Image an, weil wir ja auch mit fossilen Rohstoffen umgehen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das Thema Nachhaltigkeit per se schon mal in der DNA von einem Familienunternehmen angelegt ist. Und wir haben auch eigentlich grundsätzlich immer nach diesen Grundsätzen auch gehandelt, auch als wir unser neues Werk am neuen Firmenstandort gebaut haben, was auch Umweltstandards anging, Energiestandards und so weiter. Und unabhängig davon, glaube ich, ist es jetzt aber auch unsere Aufgabe, auch der Next Gen, dass wir eben auch schauen, wo können wir auch zum Beispiel bei den Produkten noch stärker reingehen, wo können wir hier auch mit Forschung und mit Innovationen eben auch aus einer Nachhaltigkeitsperspektive ansetzen. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch motiviert und bewegt an der Stelle.
Wie sieht das bei Henkelhausen aus, Eva? Und vielleicht auch ein Satz noch, ihr kooperiert ja auch, ihr kennt euch ja schon ein bisschen, ne?
Genau. Genau, also vielleicht kurz zu Henkelhausen, was wir genau machen. Also wir kommen ganz ursprünglich aus dem Motorenbereich. Wir vertreiben Motoren und veredeln Motoren, machen aber ganz viel Service. Und mittlerweile haben wir auch einen sehr großen Bereich, die Energietechnik, die quasi Notstromaggregate baut und da den ganzen Service gemacht. Also kritische Infrastruktur, sehr viel Krankenhäuser, Flughäfen und Rechenzentren beispielsweise, so gerade ein großes Thema. Und bei uns, also wir sagen im Grunde genommen, wir halten das tägliche Leben in Bewegung und sichern ihre Versorgung. Das ist so ein bisschen unser Leitspruch, weil wir eben sehr stark in der Infrastruktur unterwegs sind. Wir gucken eben, dass alles läuft, dass kein Stillstand da ist, auch zum Beispiel viel im Schienenverkehr. Die Deutsche Bahn ist durchaus bekannt, lässt grüßen. Und wir sorgen eben dafür, dass eben die Schienenfahrzeuge auch ihre Baustellen und so weiter bewerkstelligt kriegen. Wir haben eigentlich drei große Themen, die uns da so ein Stück weit in Richtung Nachhaltigkeit auch bewegen. Also wir kommen zum einen, wir arbeiten zu, ich würde sagen, 99% mit Dieselmotoren immer noch, weil wir haben eben sehr, sehr große Leistungen, die wir, die unsere Motoren erbringen müssen. Auch gerade sowas wie ja, Schienenverkehr, habe ich gerade gesagt, aber auch Baubranche, Landtechnik und so weiter, die heute noch nicht so komplett ersetzbar ist. Aber trotzdem gucken wir natürlich in Richtung alternative Technologien. Wir arbeiten mit verschiedensten Technologien an der Stelle, also beispielsweise Elektro, aber auch Wasserstoff ist ein großes Thema, gerade auch in Richtung stationäre Anwendungen oder auch eben das Thema alternative Kraftstoffe. Also das ist so der Bereich Technologie im Thema Antrieb. Der zweite große Bereich ist die Digitalisierung. Ja, wir sind im Service sehr viel noch analog unterwegs, vor Ort beim Kunden reparieren, Motoren, Maschinen und so weiter. Und das kann man natürlich heutzutage auch viel mehr digitalisieren, viel mehr remote machen und auch viel mehr datengestützt machen und dadurch wird man natürlich auch nachhaltiger, weil man nicht mehr so viel unterwegs ist auf der Straße, sondern da auch einfach CO2 einsparen kann. Und vielleicht so als dritten großen Bereich, ich habe gerade schon gesagt, wir machen sehr viel Service und mehr 50% unseres Umsatzes sind Service tatsächlich. Und das ist ja auch das, wo die großen Maschinenbauer mittlerweile so ein bisschen auf den Trichter kommen, dass man in Richtung Instandhaltung und eben Remotorisierung oder Retrofit, was wir auch sehr viel machen, eben auch Nachhaltigkeit vorantreiben kann und nicht eben immer eine neue Maschine braucht, sondern eben auch mal das Alte neu machen kann.
Karim, ihr nutzt bei Cerion diese Zaubertechnologie KI oder ja. AI natürlich auf Englisch auch. Wie genau und inwiefern sind auch Mittelständler eure Partner und Kunden?
Ja. Genau, also wir entwickeln videobasierte AI-Agents, die anhand handelsüblichen Kameras Produktionslinien überwachen können und dann automatisch Probleme erkennen und selbstständig auf diese reagieren können. Zum Beispiel, wenn auf einer Flaschenproduktion mal eine Flasche irgendwo umfällt, anstatt dass diese Flasche dann die ganze Produktion staut und die Produktion blockiert und zu Ausfallzeiten führt, erkennt das unser AI-Agent automatisch, kann dann selbstständig die Linie langsamer stellen und dann dem Operator das Bescheid geben, sodass man weiter ohne Probleme stabil produzieren kann. Und heute unterstützen wir halt Fabriken in mehr als 14 Ländern, sichere und effizientere Produktion zu halten. Und viele von unseren Partnern und unseren Kunden, die wir unterstützen, wo diese AI-Agents im Einsatz sind, sind halt Mittelständler in Deutschland, aber auch allgemein im Dachraum.
Ist es leichter, solche Technologien an einem mittelständischen Unternehmen, einem Familienunternehmen zu verkaufen oder auch mit denen dann zusammenzuarbeiten?
Ja.
Oder so ein DAX-Konzern?
Also Mittelständler haben eigentlich so zwei Key Advantages oder gegen größere Konzerne. Erstmals sind oft die Decision Paths viel kürzer. Und das Zweite ist, du hast einfach den Luxus, mehr Long-Term zu denken und nicht nur den Short-Term ROI zu priorisieren. Und das sehen wir auch in der Praxis, oder dass dann wir viel schneller im Einsatz kommen mit den Mittelständern versus zum Beispiel die großen Multinationals. Und das ist, glaube ich, eine Advantage, die auch der Mittelstand sehr stark ausnutzen soll.
Ich glaube, man hat einfach ein paar schnellere Entscheidungswege im Mittelstand und das dürfte dir wahrscheinlich dann auch zugutekommen in deinen Projekten.
Genau, also ich glaube, man kann dann schnell rein und schnell validieren und dann hat man auch dann die Opportunity, dann auch dann schnell den Value zu zeigen und dann dazu skalieren und den Impact zu haben versus dann bei einem größeren Konzern. Braucht es erstmal vielleicht ein bisschen länger, aber dann hat man auch den großen Scaling-Effekt.
Ja. Ja, schnelle Entscheidungen brauchen dann aber auch Mut, oder?
Ja.
Frag mal die beiden geschäftsführenden Gesellschafterinnen hier in der Mitte.
Ja, absolut. Also was ich halt daran spannend finde, ich meine, wir reden ja auch viel über KI, auch in der Produktion. Wir sind ja ein Produzent, das heißt, das Thema, was du auch gerade sagtest, Produktionslinien, Abfülllinien, da finden wir uns auch wieder. Auch wir setzen solche Tools ja ein, zum Beispiel in der Qualitätskontrolle, um eben auch zu schauen, sitzt der Deckel richtig, ist das Gebinde richtig drauf, das Etikett richtig drauf. Aber trotzdem geht es ja auch viel, auch du hast das, glaube ich, gerade angesprochen, auch um das Thema Retrofitten, weil wir können jetzt ja auch nicht alle 5 oder 10 Jahre so auf den neuesten Stand der Technik umsteigen. Und hier den Use Case, glaube ich, zu finden, wo kann man das vernünftig einsetzen, was ist eine gute Kosten-Nutzen-Ratio, darauf, glaube ich, kommt es dann an.
Und ich glaube, das ist auch genau, wo KI eigentlich den großen Benefit gibt, weil früher, also der Mehrwert von Automatisierung, genau wie du erzählt hast, ist immer klar gewesen, aber es heißt, man braucht vielleicht, früher war es expensive retrofits und da war es ein bisschen zu teuer, damit es wirklich im Mittelstand eingesetzt ist. Und was Schöne ist, dass eigentlich jetzt mit den Advancements in KI man solche Automatisierungen sehr kosteneffizient und schnell implementieren kann, sodass eigentlich erst diese Automatisierung für den Mittelstand auch democratized. Und das ist, glaube ich, so einer der Advantages, die heute da sind, die vielleicht vor 15 Jahren nicht da waren.
Ja. Eva, wann ist bei dir die Entscheidung gefallen, du willst da auch Nachfolgerin werden, verbunden vielleicht auch mit dem Gedanken, boah, Transformation, Nachhaltigkeit, ich nehme das alles dann auch mal mit, diesen Generationenwechsel.
Ja, war relativ spontan, auch wenn es von meinem Vater aus lang geplant war. Ich war vorher in Unternehmensberatung tätig und habe da knapp 3 Jahre gearbeitet, war auch super spannend, habe ganz, ganz viel gelernt. Aber man kommt irgendwann an so einen Punkt, wo man einfach mal eigene Entscheidungen treffen möchte und eben auch eigene Projekte vorantreiben möchte. Und das ist natürlich, also auch so ein bisschen das Thema Mittelstand gerade angesprochen, eigene Entscheidungen treffen, Dinge vorantreiben, das war so das, was mich motiviert hat. Und ich bin dann relativ kurzfristig zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, so, jetzt ist es soweit, ich komme jetzt. Und wollte dann aber auch relativ schnell 100% rein, da auch irgendwo einen Impact zu haben und bin dann eben eingestiegen, erstmal für den Bereich Digitalisierung und Strategie und später dann in die Geschäftsführung reingekommen. Und ja, ich kann nur sagen, seitdem ich da bin, transformieren wir nonstop. Unsere Mitarbeiter sind, glaube ich, manchmal ein bisschen genervt, aber noch motiviert. Genau, wir haben einfach viele Themen, die wir vorantreiben und ja.
Ja, welche denn? Also weg vom Öl, peu à peu?
Ja, das ist ja gerade unsere Kooperation. Danke für die Überleitung. Genau, wir kooperieren jetzt zusammen mit Rowe eben, dass wir ein regenerativ erstelltes Öl einsetzen. Sunspeed heißt das, weil wir haben auch riesige Mengen an Öl, die wir tatsächlich im Service auch austauschen müssen. Gerade bei Notstromaggregaten gibt es eben eine rechtliche Vorgabe, dass das Öl jährlich gewechselt werden muss und das ist nicht ganz unerheblich. Also wir gehen in die mehrere 10.000 Liter im Jahr, die wir da tatsächlich auch austauschen. Und klar, wir führen die natürlich dem Kreislauf zurück, aber wenn wir eben eine Alternative haben, die auch nachhaltig eben produziert ist und von den vom Rohstoffmix her deutlich nachhaltiger ist, als es heute der Fall ist, ist das für uns natürlich nochmal ein spannender Punkt, das auch an die Kunden zu bringen. Wir sind gerade kurz vor Launch unserer Kampagne, insofern können wir gerade noch keine Marktstimmen mitbringen, aber ich bin erstmal zuversichtlich, gerade bei gewissen Branchen, wo natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ganz vorne mit dabei steht, also ich denke an Rechenzentren beispielsweise, aber auch generell der öffentliche Sektor, es ist natürlich aktuell schon ein riesiges Thema, wo die Zahlungsbereitschaft auch eher vorhanden ist, als jetzt vielleicht in der Privatindustrie, muss man fairerweise sagen.
Alexandra, würdest du der These zustimmen, ihr macht diese ESG-Bemühungen, so nenne ich das jetzt mal, nicht, weil ihr euch treiben lasst von der Regulatorik, die gibt es ja auch irgendwo, sondern weil ihr das auch wirklich sagt, wir werden auf Dauer dann so mit dem Weg mehr Geld verdienen?
Also wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube auch mein Vater hat schon immer sehr nachhaltig gedacht und auch gehandelt, ohne dass man das damals vielleicht auch schon als solches bezeichnet hat. Das ist uns oder mir gerade auch sehr bewusst geworden, als ich dann auch eingestiegen bin und auch wir das neue Werk, was wir 2012 gebaut haben, wie auch schon eingangs gesagt, was halt eben auch den neuesten Produktionsstandards entspricht. Wir, wir erzeugen unsere Energie selbst und so weiter und nutzen die Abwärme, PV auf dem Dach und so weiter. Und ich glaube, dass diese Regulatorik schon Anstöße geben kann. Wir haben da anderthalb Jahre sehr intensiv daran gearbeitet, um hier auch Reporting-konform zu sein. Jetzt kam dann das Omnibus-Verfahren, hat das Ganze ja wieder ein Stück weit gekippt bzw. verschoben. Ich habe mich darüber insofern ein bisschen geärgert, weil wir natürlich einfach super viel Invest auch reingesteckt haben, um uns hier fit zu machen. Also man muss sich ja schon vorstellen, wie viele Datenpunkte man eben auch als so kleiner Mittelständler da einfach erheben muss. Da waren wir schon froh, dass wir auch schon von vornherein relativ gut in der Thematik aufgestellt waren, weil auch Umweltzertifizierung, Energiemanagement zertifiziert, wir hatten schon viel. Ich glaube, da kommst du dann aber auch wieder ins Spiel, was das Thema Daten, Datenerhebung angeht. Ja. Ich glaube, die zu spät damit angefangen haben, die wären jetzt auch gar nicht mehr sozusagen fertig geworden. Und trotzdem bleiben wir dabei. Ich sage auch ganz klar, das war nicht umsonst den Erfolg, den wir da reingesteckt haben. Wir haben trotzdem an unserer Nachhaltigkeitsstrategie festgehalten und werden jetzt auch unsere Klimastrategie oder haben wir gelauncht, wo es auch darum geht, dass wir zum Beispiel weggehen von dem Thema Kompensation. Also wir haben uns selber ganz gezielt auch gesagt, wir setzen uns die Ziele, die wir selber beeinflussen können. Das ist halt das, was wir selber in der Produktion zum Beispiel auch im Griff haben, in Scope 1 und 2. Da streben wir auch die Klimaneutralität an. Aber das ist natürlich auch ein Investmentpfad, den man halt eben dahinter stecken muss. Also wo soll die Energie herkommen etc. Was tatsächlich die Zulieferer machen, kann ich eben nur sehr, sehr schwer beeinflussen. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir leider auch dann sozusagen ausklammern. Und gehen aber weg, ganz bewusst, von dem Thema Kompensation, weil es hat einfach auch zu viele Labels gegeben, die undurchsichtig und intransparent waren. Und ich bin da ganz klar in meiner Haltung und sage, ich finde, Verantwortung kann man nicht outsourcen und ich committe mich lieber zu etwas, wo ich auch authentisch einfach hinten dran stehen kann. Und weiter geht es eben dann auch mit dem Produktportfolio. Mein Ziel ist es, dass wir das komplette Produktportfolio auch einmal spiegeln, sodass wir eine nachhaltige Alternative anbieten können, die eben biobasiert ist, die einen viel besseren CO2-Footprint auch hat. Hier sage ich, gehe ich auch bewusst als Unternehmerin ins Risiko, weil es hier zum Beispiel auch keine offiziellen Freigaben dafür gibt. Das heißt, wir sprechen als Unternehmen Empfehlungen aus. Wir sagen, unsere Produkte entsprechen dieser Norm, weil wir einfach unserer Sache sicher sind. Wir wissen, dass wir eine gute F&E haben. Aber da muss ich natürlich auch, ich sag mal, bei den Zulieferern auch noch ein bisschen was tun und bewegen. Aber das sind halt Dinge, die ich halt leider nicht beeinflussen kann. Das ist so ein bisschen der Weg, den wir gehen. Und so ist auch über den Maschinenraum tatsächlich Ökosystem, so ein tolles Co-Creation-Projekt entstanden. Ja, hallo an den Maschinenraum. Und da sind wir halt mega stolz drauf, weil ich glaube, das ist halt auch ein Hebel, wenn wir anfangen zusammenzuarbeiten und zusammen in diese Innovationsprozesse reingehen, dann können gute Dinge bei entstehen.
Und das ist auch das Long-Term-Thinking, oder? Was eigentlich im Mittelstand viel besser funktioniert dann als auch dann mit Large Konzerne, oder? Dass ihr wirklich dann auch weitsichtlich denken könnt und was müssen wir heute machen, um in 30 Jahren, 20 Jahren, 40 Jahren weiterhin kompetitiv zu bleiben.
Das ist ja ein Unding, dass ihr das eigentlich jedes Jahr austauschen müsst, ne? Also, ist ja Wahnsinn. Es wird ja eigentlich nicht schlecht.
Ist so. Ja, dann kann man auch zum Thema Ölproben sprechen, aber das machen wir danach mal. Ja. Nein, aber ich glaube jetzt auch beim Thema, also Maschinenraum ist das eine und das andere ist, glaube ich, auch was du eben gesagt hast, so ein bisschen auch dieser persönliche, relativ schnelle Entscheidungen werden getroffen. Man hat einen persönlichen Zugang. Ja, ich habe auch schon gesagt zu Alexandra, wir sind ganz froh, dass wir Lieferanten haben, wo wir einfach einen Eigentümer kennen, ja, wo wir uns immer kurz anrufen können und halt da sind wir einfach deutlich schneller, als wenn wir in einen Konzern gehen und gar nicht mal wissen, durch wie viele Einkaufsabteilungen und Verantwortliche wir uns durchtelefonieren müssen. Ja,
also ich glaube, Vertrauen in den Partnerschaften und das persönlich spielt einfach mehr denn je eine Rolle, weil es ist einfach vieles ja auch sonst sehr, sehr anonym.
Glaubt ihr, dass der Markt es dankt? Also egal, ob die B2B-Kunden oder die B2C-Kunden, sind sie irgendwann bereit, höhere Preise auch zu bezahlen? Oder wirkt sich all diese ESG-Bemühungen aus, auch beim Hiring, also auch bei anderen Effekten? Also wie kann sich das alles lohnen, Eva? Was denkst du?
Ja gut, also Hiring ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir alle haben sicherlich mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen durchaus und deswegen muss man natürlich auch gucken, dass man als Arbeitgeber attraktiv bleibt, aber dann natürlich auch sehr, sehr zukunftsorientiert. Das heißt, für mich ist das Thema Nachhaltigkeit, aber auch generell Innovation ist natürlich auch eine Voraussetzung dafür, dass wir einfach ein attraktiver Arbeitgeber sind und bleiben. Man kann bei uns auch, es ist ähnlich wie bei euch, wir arbeiten sehr, sehr stark mit Dieselmotoren. Das heißt, es gibt durchaus die Rückfragen natürlich bei unseren Mitarbeitenden, aber natürlich auch bei Externen, die sich bei uns bewerben. Ja, was passiert denn eigentlich mit euch in 10, 20 Jahren? Jetzt ist gerade die Dieseldebatte ist so ein bisschen abgeflacht in Deutschland, aber trotzdem natürlich noch total aktuell. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir uns weiterentwickeln und eben auch in Nachhaltigkeit investieren.
Ich glaube auch, dass sich das lohnt und dass auch die Mitarbeiter bei uns das wertschätzen. Aber wir versuchen es auch aktiv in der Kultur zu verankern. Wir haben auch zum Beispiel bei einem unserer Sommerfeste dann das zum Motto gemacht, haben auch viele Aufklärstationen gehabt. Wir machen aber auch zusammen Dreckwegtage, wo wir einfach den Müll vom Gelände zusammen wegräumen. Solche Dinge. Genau, jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen.
Das macht nichts, ich mache weiter. Tatsächlich auch zu Karim nochmal. Du hast einen weiten Weg aus Zürich hierher gemacht. Wie wichtig sind bei all diesen technologischen Themen Kooperation, das Netzwerken und sich auszutauschen? Wir haben ja eine tolle Kooperation jetzt hier schon einiges von gehört. Wie denkst du darüber?
Also Alexandra hat es am Anfang angesprochen, wie wichtig es ist, eigentlich die richtigen Use Cases in der Industrie herauszufinden, um dann auch den, wo man den größten ROI hat, wo man auch diese Technologie so schnell wie möglich implementieren kann, auch wo es eine Win-Win-Situation ist. Und das gewinnt man halt nur mit solchen Kooperationen, oder? Weil am Endeffekt, wir kommen vielleicht von der technischen Seite, wir haben ja nicht die Industrieerfahrung, die steht da mit Eva und Alexander, die jahrelange, wo sie wissen, okay, was sind die Pain Points und so weiter. Und nur durch diese Zusammenarbeit kann man eigentlich den Step vorwärts machen.
Wie seht ihr es?
Absolut, es braucht diese Flexibilität, glaube ich, aufeinander einzugehen und zuzugehen und dann eben die richtige Passung irgendwie zu finden, das so zu shapen.
Ja. Gibt es so einen Impuls, dass man sich dann bei, wenn man kooperiert, auch manchmal sagt, hol, aber nicht ausnutzen lassen so? Also dass man sagt, ich gebe mehr rein, das ist ja bei jeder Zusammenarbeit manchmal so, oder?
Also ich sehe es eher andersrum. Also wir setzen extrem auf Kooperation und Partnerschaften, weil wir einfach sagen, dass wir als Mittelständler nicht alles selbst machen können. Und wir suchen uns ganz gezielt für jedes Thema, wo wir einfach sagen, da haben wir intern nicht genügend Kompetenzen und da können die auch nicht sinnvoll in kurzer Zeit aufbauen, suchen wir uns eben Partner, die uns dabei unterstützen. Und klar muss man ein Vertragswerk finden, wo man sagt, das passt. Aber wir haben bisher noch nicht erlebt, dass wir sagen, der eine Partner nimmt uns irgendwas weg. Also das sehe ich jetzt nicht so. Es ist eher so, dass wir das aufsaugen und sagen, hey cool, wir können hier was Tolles auf die Beine stellen.
Aber ich beobachte auch hier, dass gerade auch im Mittelstand oder Familienunternehmen, die auch lange Zeit als etwas verschlossener galten, einfach jetzt auch mit der Next Gen auch so ein bisschen mehr in die Haltung auch eintritt, auch das ganz aktiv zu betreiben, sich zu öffnen, neugierig auch zu werden. Wir kooperieren mit Hochschulen, mit Universitäten, auch hier je nach Anwendungsfall mit anderen Unternehmen zusammen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir als Mittelstand hier zusammenarbeiten, zusammen und halten, um das sozusagen auf das nächste Level zu heben. Alleine, glaube ich, sind wir nicht stark genug.
Ja, das ist halt das, was am meisten Spaß macht, oder? Also, dass diese Kooperationen, diese Zusammenarbeit, dieser interpersonal Kontakt und das ist, glaube ich, auch das meiste, was Fulfillment rausholt.
Ach, und natürlich mit Startups.
Das ist ja das Absolut. Ich hätte noch so viele Fragen, aber unsere Uhr blinkt rot. Ich bedanke mich bei euch dreien. Ich bedanke mich
beim
Publikum. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Das war eine außergewöhnliche Folge, nämlich das Panel von der Hinterland of Things. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.